Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren politischen, historischen und eben völkerrechtlichen, weil ich ja Völkerrechtler bin, Rahmen einzubetten. Und die heutige Sonderfolge dreht sich um die US-Wahlen bzw. um die Kandidaten und die Nicht-Mehr-Kandidaten und deren Sicht auf die Welt im Allgemeinen und Europa im Besonderen und die Ukraine im noch besondereren. Warum? Ich habe verfolgt, natürlich wie so viele von euch, die zahlreichen Debatten, die es in den letzten Wochen hier gegeben hat. Auch die eine Debatte, die es gegeben hat zwischen Trump und dem damaligen Kandidaten Joe Biden, wo es eben unter anderem auch darum ging, wie man allgemein weltpolitisch weiterverfahren möchte als US-Präsident, aber eben auch darum, wie man mit Europa und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine umgehen möchte. Und damals beim Schauen dachte ich mir schon, da steckt so unfassbar viel drin. Irgendwann, wenn ich Zeit habe, werde ich darüber ein wenig sprechen, beziehungsweise je nachdem, ich nehme ja diese Sonderfolgen ein bisschen Freestyle-artig auf, viel sprechen. Jetzt habe ich Zeit. Warum? Ich war vor kurzem zu meinem Geburtstag in London und der eigentliche Anlass war aber auch, um zuzusehen beim Spiel Deutschland gegen die USA, ein sogenanntes Showcase-Spiel in der O2 Arena in London. Es war eine wirklich gute Zeit, eine wirklich tolle Zeit. Das Spiel war auch einigermaßen spannend. London ist eine immer interessante Stadt. Mit dem einzigen Nachteil, dass der Magna Carta-Raum geschlossen war, da konnte ich eben nicht hinein. Warum? Weil zwei ältere Damen anscheinend aus Protest gegen Öl versucht haben oder zumindest das Showcase, in dem eine der vier Kopien von der Magna Carta dort in London in der British Library ist, zu zerstören, beziehungsweise haben sie es beschädigt und deswegen ist dieser Magna Carta-Raum nicht offen. Das war ein schwerer Schlag, das wusste ich nicht. Ich bin hingegangen, habe mir die ganze Zeit gedacht, wo ist die Magna Carta? Das muss doch dieser Raum sein, wo ganz viele Menschen drumherum stehen. Bin da herumgeirrt, habe da alle möglichen Sachen schon mal gelesen und mir gedacht, okay, das ist jetzt quasi das Vorspiel bis hin zum Anblick der Kopie der Magna Carta und auf einmal bin ich vor einer Tür und da steht, dass der Magna Carta Raum geschlossen ist und habe dann eben gegoogelt und dann erst gesehen, dass da irgend so ein kleines Sachbeschädigungsattentat war von eben zwei älteren Damen aus Protest gegen Öl. Was eine Beschädigung der Magna Carta gegen Öl auswirken kann, naja, das sei jetzt dahingestellt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, erstens, wann kommst du zum Punkt? Oder zweitens, was hat das damit zu tun, dass du mehr Zeit hast? Nun, ich habe es geschafft, mir in einem der Museen, nehme ich zumindest mal an, oder auch im Flugzeug, Corona zu holen. Mir geht's gut, ich habe entsprechend Zeit und diese Zeit möchte ich eben jetzt nützen, um eine Folge aufzunehmen. Wenn man schon zu Hause ist, dann kann man ja auch was halbwegs Produktives tun und Podcast-Aufnahmen aufnehmen. Gehört dazu, definitiv für mich. So, aber jetzt in medias res. Worum geht's hier? Diese Wahl ist, und jetzt sage ich das mal phrasenartig, richtungsweisend. Warum? Weil hier auch zwei gänzlich unterschiedliche Weltsichten aufeinander prallen, die der Demokraten und die der neuen Republikaner bzw. des Trumpism. Das ist natürlich auch aus innenpolitischer Sicht hochbrisant. Darauf werden wir hier aber natürlich nicht eingehen, sondern wir sehen uns an, was das auch für die Außenpolitik bedeutet, weil natürlich die aktuellen Demokraten und die aktuellen Republikaner für zwei gänzlich unterschiedliche Haltungen in Sachen Außenpolitik stehen. Das hat man unter anderem auch gesehen bei der Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump, als eben Biden noch der Präsidentschaftskandidat nicht de jure oder nicht formell gesehen, noch nicht formal als solcher abgesegnet, aber zu dem Zeitpunkt sah es noch ganz danach aus, dass er es nochmal tun würde. Danach ist ja bekanntlich der Druck auf ihn so stark gestiegen, beziehungsweise er selbst dann auch, als man ihm gezeigt hat, so einige Umfragen in den entscheidenden US-Bundesstaaten, dass es nicht schaffen würde oder es zumindest sehr, sehr knapp ist, dass er dann eben beschlossen hat, doch nicht anzutreten. Über das wird die Geschichte noch sehr, sehr viel sagen. Ich persönlich denke, dass Biden aller Fehler zum Trotz, denken wir an den Nahosten, auch an die Ukraine, wenn man sich seine Gesamtleistung ansieht, als einer der unterschätzteren Präsidenten in die Geschichte der USA eingehen wird. Und natürlich hat das auch irgendwo etwas Tragisches. Ich kann mir schon vorstellen, soweit ich mich hineinversetzen kann in die Lage von jemandem, der dann endlich nach so langer Zeit in der Politik US-Präsident wird, dass er das Werk gewissermaßen vollenden will, ein Two-Term-Präsident werden will. Aber naja, manchmal spielt die Biologie und natürlich auch unsere Zeit da dem Ganzen einen Streich. Warum? Wir leben in einer Zeit der kurz Videos, der aus dem Kontext gerissenen Aussagen, und er hat in dieser Debatte einfach nicht gut ausgesehen. Er hat jetzt nicht so schlimm ausgesehen, wie viele getan haben, aber oft reicht ja das, was wahrgenommen wird. Und was wahrgenommen wurde, ist ein schon sehr alter und fragiler Mann, der vielleicht, das wird ihm ja von außen angedichtet, alle möglichen Krankheiten hat, die das Alter nun mal so mit sich bringt. Altersparkinson vielleicht und dergleichen, da braucht man von außen nicht mutmaßen, schon gar nicht, wenn man zwar Doktor, aber nicht Doktor Med ist, aber es hat eben gezeigt, dass man in dieser Zeit, in diesem medialen Umfeld nicht gewinnen kann, wenn man nicht einigermaßen fit wirkt. Und natürlich war die andere große Frage, wenn er jetzt schon so unfit ist oder zumindest wirkt, wie sieht das erst in 1, 2, 3, 4 Jahren aus? Also wählt man da jemanden, der eigentlich faktisch schon von Anfang an nicht mehr fit genug ist oder bei dem es höchst absehbar ist, dass er in seiner Amtszeit nicht fit genug bleiben wird, um US-Präsident zu sein. So viel zur Innenpolitik. Ich erzähle euch da aber wahrscheinlich ohnehin nichts Neues. Aber zwischenmenschlich ist es natürlich irgendwo tragisch, aber das Schicksal der USA, um es nochmal phrasenhaft auszudrücken, ist nun mal größer als das eines alternden Politikers. So viel dazu. So, jetzt möchte ich aber kurz vorspielen einen Punkt in der Debatte zwischen Trump und Biden, in dem es eben ging um die Ukraine und um Europa. Ich beginne mit einer Aussage von Trump dazu, wie er denn jetzt allgemein mit den Europäern umzugehen gedenkt und wie überhaupt seine Sicht auf die NATO ist. Ton ab.
The problem we have is that we spend all the money. So they kill us on trade. I made great trade deals with the European nations. Because if you add them up, they're about the same size economically. Their economy is about the same size as the United States. And they were no cars, no. They don't want anything that we have, but we're supposed to take their cars, their food, their everything, their agriculture. I changed that. But the big thing I changed is they don't want to pay. And the only reason that he can play games with NATO is because I got them to put up hundreds of billions of dollars. I said, and he's right about this, I said, no, I'm not going to support NATO if you don't pay. They asked me that question, would you guard us against Russia at a very secret meeting of the 28 states at that time, nations at that time? And they said, no, if you don't pay, I won't do that. And you know what happened? Billions and billions of dollars came flowing in the next day and the next months. But now we're in the same position. We're paying everybody's bills.
So, aufmerksame Beobachter der US-Außenpolitik und von Donald Trump werden sich denken, das ist jetzt alles nichts Neues. Korrekt, Trump hat das die ganze Zeit gesagt, seine Solidarität mit Europa ist enden wollend. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Aber um nur ein Beispiel von vielen zu zeigen, wo er eben darauf gepocht hat, dass Europa mehr tun und mehr zahlen muss, spiele ich euch jetzt vor einen Ausschnitt aus einer Rede, die er abgehalten hat im Zusammenhang mit einem NATO-Gipfeltreffen. Also da auch, bei einem Podcast hat man ja natürlich nicht das Video dazu, müsst ihr euch aber vorstellen, all die NATO-Leader und auch von der Europäischen Union stehen versammelt und müssen ihm zuhören, vor allem Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, steht neben ihm und muss sich eben anhören, wie er im Prinzip sagt, zahlt mehr oder wir pfeifen drauf. Jetzt eben Ton ab, eine Rede von Donald Trump, gehalten in Brüssel anno 2017 bitte. Die Zeit vergeht.
I have been very, very direct with Secretary Stoltenberg and members of the alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. And many of these nations owe massive amounts of money from past years and not paying in those past years. Over the last 8 years, the United States spent more on defense than all other NATO countries combined. If all NATO members had spent just 2% of their GDP on defense last year, we would have had another $119 billion for our collective defense and for the financing of additional NATO reserves.
Sondern wenn wir schon dabei sind, Trump-Zitate aus der Vergangenheit auszugraben, dann noch ein letztes, versprochen, nämlich von der UNO-Generalversammlung im September 2018, wo Trump in seiner Rede zwei Dinge gesagt hat, die bis heute höchst relevant sind und auch dann im Übrigen relevant sind, wenn er nicht wiedergewählt werden sollte. Zum einen kritisiert er eben auch damals einmal mehr, dass die USA überproportional viel zur Sicherheit im Nordatlantikraum, also eben innerhalb der NATO, beitragen. Und zum anderen kritisiert er Deutschland und nennt Deutschland auch namentlich, weil es sich bei seiner Energieversorgung abhängig gemacht hat von Russland. Und damals hat die deutsche Vertretung im Raum, unter anderem auch der Außenminister Heiko Maas, gelacht. Und man hat sie dabei gefilmt, wie sie gelacht haben. Aus heutiger Sicht muss man sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten oder das Lachen ist ihnen vergangen. Heute habe ich es mit den Phrasen, ich weiß. Aber noch einmal, das war jetzt auch damals nicht prophetisch. Das ist Geopolitik 101, das Einmaleins der Geopolitik. Macht dich von keinem Staat zu stark abhängig, weder bei Ressourcen noch bei Verteidigungspolitik, sondern versuche, dein Risiko möglichst zu streuen. Das sind simple Erkenntnisse aus der Wirtschaft, im Privatleben, im beruflichen Leben und eben auch in der Geopolitik. Und das hat Trump ganz, ganz simpel auf den Punkt gebracht. Warum die deutschen Diplomaten damals gelacht haben, sei dahingestellt. Es ist auch nicht mehr wichtig. Was heute wichtig ist, ist, dass das eben absehbar war, dass wenn man sich eben Russland gewissermaßen ausliefert oder zu stark abhängig macht, dass das einen Bumerang-Effekt haben könnte, beziehungsweise die außenpolitischen Handelsoptionen ganz, ganz massiv einschränkt. Aber ich spiele ganz kurz ab jetzt das von mir gerade genannte Zitat von Trump bei der UNO-Generalversammlung im September 2018.
We defend many of these nations for nothing, and then they take advantage of us by giving us high oil prices. Not good. We want them to stop raising prices. We want them to start lowering prices. And they must contribute substantially to military protection from now on. We are not going to put up with it, these horrible prices, much longer. Reliance on a single foreign supplier can leave a nation vulnerable to extortion and intimidation. That is why we congratulate European states such as Poland for leading the construction of a Baltic pipeline so that nations are not dependent on Russia to meet their energy needs. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers. It has been the formal policy of our country since President Monroe.
Kritiker werden jetzt natürlich einwenden, dass Trump eigentlich wollte, dass die europäischen Staaten Fracking-Gas aus den USA beziehen und nicht das billige aus Russland und dergleichen. Aber wie gesagt, geopolitisch die simpelste Lösung ist immer, möglichst viele unterschiedliche Lieferanten zu haben. Kann mehr kosten, kostet mehr. Andererseits aber bedeutet es, dass man nicht abhängig ist und in dem Sinne sich auch nicht so leicht erpressen lassen kann. Aber gut, bevor ich da jetzt ins Detail gehe, möchte ich noch einen anderen Punkt da ansprechen. Was man sieht, ist, dass es unterschiedliche Trumps gibt. Es gibt relativ gemäßigte Trumps, heute immer seltener, aber doch. Es gibt diesen Trump, den wir hören bei Reden bei der NATO, bei der UNO-Generalversammlung, der zwar Sachen sagt, die nicht angenehm klingen. Also ich glaube, dass die deutsche Delegation damals gelacht hat, als vielleicht schon psychologischen Schutzmechanismus. Wie reagiert man darauf? Und damals war ja Trump auch noch stärker geächtet, auch in westlichen politischen Zirkeln als heute. Heute finden viel mehr Politiker sich entweder mit ihm ab oder freunden sich mit ihm an, versuchen ihn vielleicht sogar zu kopieren. Und zum anderen aber muss man dabei auch bedenken, und das möchte ich eben auch noch sagen, dass Trump natürlich auch irgendwo zu wissen scheint, mit wem er es zu tun hat, beziehungsweise wen er anspricht. Also das ist der andere Trump. Das ist der, den ihr eben seht, wenn er zu seiner eigenen Crowd spricht, wo er dann rhetorisch eskaliert, der seine Gegner beschimpft, der ziemlich tief wird, der alle möglichen wirren Sachen sagt, wenn er dann mal anfängt zu freestylen, der sehr oft das Wort beautiful verwendet und so weiter und so fort. Und im Zuge von einer solchen Wahlveranstaltung, im Zuge von einer solchen Rede vor der eigenen Crowd, hat er auch etwas gesagt über Russland und Europa, das uns ebenfalls zu denken geben sollte, wo er um einiges weniger gemäßigt war, als wenn er bei der UNO-Generalversammlung, bei der NATO oder sonst wo bei einem bemüht staatsmännischen Auftritt spricht. Ton ab, hört euch mal ganz genau dieses Zitat von Trump zu Russland und Europa und der NATO an.
They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. And the money came flowing in.
So, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie russlandnahe Trump selbst ist. Dazu gibt es mehr als genug zu lesen von berufeneren Stimmen als mich. Ich packe euch in die Shownotes vor allem ein ganz, ganz wichtiges Buch von Timothy Snyder, wo er dargelegt hat, wie Russland es geschafft hat, die Außenpolitik und die Innenpolitik der USA zu kapern und gewissermaßen den Westen zu sich herunterzuziehen in diesem dunklen Weltbild, in dieser Sehnsucht oder mit dieser Sehnsucht nach dem starken Mann, der alles regelt, der für komplexe Fragen einfache Antworten hat, für komplexe Probleme einfache Lösungen bietet. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich werde jetzt auch nicht hyperventilieren. Das Einzige, was ich hier sagen möchte und bekräftigen möchte, ist, dass hinter den Aussagen von Trump ein ganz anderes Weltbild steht. Nämlich eines, das sich auf einen Satz herunterbrechen lässt, nämlich there's an ocean in between. Wir werden von einem Ozean getrennt. Die USA sind geopolitisch im Vergleich zu Europa privilegiert. Sie haben Latein- und Zentralamerika als ihre Hemisphäre, als ihre Einflusssphäre, als ihren geopolitischen Hinterhof etabliert. Sie haben die Grenze zu Mexiko, die ja auch immer wieder ein innenpolitischer Streitpunkt ist, und eine Grenze zu Kanada. Kanada ist bekanntermaßen ein recht nettes Land, von dem keine Bedrohungen für die USA ausgehen. Aber sie können sich sozusagen zurücklehnen und sagen, wir haben unseren geopolitischen Sofasessel, weil wir eben da fernab der anderen bösen Welt da draußen sind, des Dschungels, wie es manche sagen, was auch nicht sonderlich sensibel ist, aber das ist eine andere Frage. Und dementsprechend gibt es hier auch eine Tradition, die hinterfragt, warum die USA überhaupt überall auf der Welt so aktiv sind als globale. Und für diese Haltung steht Trump vielleicht nicht zu 100%, er ist jetzt kein Radikal-Isolationist, aber er steht zumindest für all jene, die das fundamental hinterfragen, die die Außenpolitik der USA der letzten Jahrzehnte fundamental hinterfragen. Und dabei muss man bedenken, dass die USA nicht immer so interventionistisch waren, beziehungsweise nicht immer so global verflochten waren mit dem Rest der Welt. Darauf komme ich dann gleich noch zu sprechen. Jetzt möchte ich noch ein letztes Mal Trump zu Wort kommen lassen, nämlich genau mit diesem Zitat Ocean in Between, wo er eben das als Begründung dafür heranzieht, warum er einerseits die NATO hinterfragt und andererseits auch, wieso eigentlich die USA die Ukraine unterstützen sollen. Das ist eigentlich eine Sache der Europäer. Für die steht die Sicherheit auf dem Spiel. Das ist auf dem europäischen, beziehungsweise, wenn man so will, auf dem eurasischen Kontinent, im eurasischen Raum. Aber die USA können sich hier auch zurückziehen und sagen, macht euch das mit euch selber aus. Warum müssen wir uns eigentlich darum kümmern? Warum müssen wir unsere Steuergelder dafür verwenden, was für euch viel fundamentaler und viel unmittelbarer von Bedeutung ist? Einmal noch dieses Zitat von Trump aus seiner Debatte mit Joe Biden, there's an ocean in between, als Erklärung für seine allgemeine außenpolitische Haltung.
Just going back to Ukraine for one second. We have an ocean separating us. The European nations together have spent 100 billion or maybe more than that, less than us, Why doesn't he call them and say, you got to put up your money like I did with NATO? I got them to put up hundreds of billions of dollars. The Secretary General of NATO said Trump did the most incredible job I've ever seen. They were going out of business. We were spending almost 100% of the money was paid by us. He didn't do that. He's getting all, you got to ask these people to put up the money. We're over $100 billion more spent, and it has a bigger impact on them because of location, because we have an ocean in between. You got to ask them.
Ich habe hier im Übrigen nichts Substanzielles weggekürzt. Er ist dann gleich weiter übergegangen zu Israel und Palästina. Er hat das eben, wie am Anfang schon angedeutet, noch einmal eingeschoben, weil ihm das so wichtig war. Weil er eben wieder und wieder sagt, there's an ocean in between. Wir haben eine natürliche Grenze, die es uns erlaubt, uns herauszuhalten, beziehungsweise die eben eine simple Erklärung dafür ist, dass das für uns nicht so wichtig ist, beziehungsweise sein muss, wie für die Europäer. Und das bringt mich jetzt dazu, ein bisschen allgemeiner noch zu sprechen über die US-Außenpolitik, mögliche US-Außenpolitik unter einer Trump-JD Vance Administration. JD Vance, sein Nominierter, sein Running Mate, sein potenzieller Vizepräsident. Der hat nämlich auch sehr oft sich schon geäußert zur Außenpolitik der USA. Der hat für Aufsehen gesorgt mit seinem kurzen Zitat, in dem er gesagt hat, das wurde ihm aus dem Kontext gerissen. Das heißt nicht, dass es irgendwas besser macht, sondern nur, dass man hier diese 8 Sekunden gesehen hat. Und das hat vielen schon gereicht, als er eben gesagt hat, es kümmert ihn ehrlich gesagt nicht wirklich bzw. gar nicht, was in der Ukraine passiert. Jetzt möchte ich da ganz kurz, bevor ich noch etwas vorspiele von J.D. Vance selbst, wo er eben die US-Außenpolitik fundamental hinterfragt, sagen, dass hier, wie schon eingangs erwähnt, zwei diametral entgegengesetzte Haltungen zur Außenpolitik der USA sich gegenüberstehen. Die der Demokraten, die wir eben relativ gut kennen, weil es eine relativ konsistente ist, die eben auch unter den Republikanern mehr oder weniger in derselben Form vertreten wurde. Was meint man damit? Allgemein Rechtsstaatlichkeit, Förderung von Demokratie, Multilateralismus, Beteiligung an internationalen Konferenzen, Verträgen und Organisationen. Das natürlich immer mit Ups and Downs, nicht immer stringent. Und ja, ich weiß, jetzt werden dann einige sagen, aber was ist mit dem Irakkrieg? Was ist mit dem Bombardement von Serbien aufgrund der Menschenrechtsverletzungen durch die serbische Armee im Kosovo-Krieg und so weiter und so fort? Ja, keine Frage. Es gab hier natürlich auch Unterschiede zwischen Republikanern und Demokraten. Aber was es gibt und was jetzt eben ganz scharf kritisiert wird, ist eine Art Minimalkonsens. Und der Minimalkonsens bedeutet, sich international stark zu betätigen. Militärisch, wirtschaftlich, politisch. Jetzt ist natürlich die Frage, wird das weiter beibehalten oder gehen die USA eine ganz andere Richtung und besinnen sich auf andere Formen der Tradition, nennen ihre Außenpolitik zurück. Es gab ja auch mal eine und Trump hat das in dem vorherigen Zitat, also in dem vorletzten, das ich gebracht habe, ja auch kurz erwähnt, nämlich eine, die man zum Beispiel mit Monroe assoziiert, also die Monroe Doctrine. Das bedeutet, dass die USA gesagt haben, niemand, also eben Europa damals, darf sich in unsere Hemisphäre einmischen, also eben Latein- und Zentralamerika. Im Gegenzug mischen wir uns aber auch nicht in eure Einflusssphäre hinein. Das heißt, einerseits isolationistisch, man überstreckt sich nicht, man überdehnt sich nicht und andererseits sagt man aber auch, das, was in Zentral- und Lateinamerika allgemein passiert, ist unsere Sache und geht sonst niemandem etwas an und kommt nicht auf die Idee, euch hier einzumischen. Das ist natürlich ein anderer Kontext gewesen. Die Monroe Doctrine stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert, aber man muss bedenken, das Denken dahinter ist dasselbe. Das ist ein Denken in Einflusssphären. Die Europäer waren natürlich im 19. Jahrhundert noch wesentlich aktiver. Man muss bedenken, die Kolonialisierung bzw. die Kolonialzeit in Lateinamerika ist ja erst 1830 an ihr Ende gekommen. Das hat dann ja alles im frühen 19. Jahrhundert überhaupt erst eingesetzt. Und dann haben die USA hier kontinuierlich ihren Einfluss in Latein- und Zentralamerika ausgebaut, im Gegenzug zum Abzug der europäischen ehemaligen Kolonialmächte bzw. der sonstigen Formen von europäischer physischer Präsenz auf latein- und zentralamerikanischem Boden. So viel nur dazu. So, dieses Denken in Einflusssphären ist nicht veraltet, sondern kommt gerade zurück. Das ist ja auch eine von vielen Erklärungen für die russische Aggression gegenüber der Ukraine, dass die Russen einfach hier ihre Einflusssphären absichern wollen und die Ukraine als ehemalige Teilrepublik der Sowjetunion ganz klar zu ihren Einflusssphären zählen und sagen, der Westen habe sich hier eingemischt. Da sieht man auch schon das Problem bei diesem Einflusssphärendenken. Es negiert die Unabhängigkeit von einzelnen Akteuren. Man tut einfach so, als wären das bloße Schachbretter, als wären das eben Figuren wie Bauern und der Bauer gehört zu dem einen Team oder zum anderen, aber er hat keinen eigenen Willen. Man spricht Staaten wie der Ukraine mit dem Einflusssphärendenken ihren eigenen Willen ab und im Übrigen auch den anderen jüngeren NATO-Mitgliedern. Man spricht auch Polen das eigenständige Denken ab, auch der Slowakei, auch der Tschechischen Republik und so weiter und so fort, weil man sagt, man hat hier die Einflusssphäre verschoben, lässt aber bei diesem Denken außer Acht, dass diese Akteure selbst in eine andere Einflusssphäre wollten, wenn man überhaupt in Einflusssphären denken möchte. So, und jetzt zurück zu den USA. Die haben noch im Ersten Weltkrieg eine ganz, ganz starke Neutralitätstradition gehabt. Die hatten eine sehr, sehr intensive Debatte darüber, ob sie überhaupt in den Ersten Weltkrieg eintreten wollen. Und da gab es ganz, ganz viele Befürworter der Neutralität, die gesagt haben, nein, wir halten uns aus dem, was die Europäer in ihrem Wahn, in ihrem oft monarchischen Wahn tun, heraus. Bekanntlich hat 1917 sich das Blatt gewendet und die USA haben damals Deutschland den Krieg erklärt. Unter anderem auch aufgrund eines zerstörten Schiffs der Lusitania durch die U-Boote der Deutschen. Das war so ein Knackpunkt, so ein wesentlicher Moment, der den Kriegseintritt der USA, den späteren Kriegseintritt der USA auch bedingt hat. Lusitania-Zerstörung war 1915, 1917 dann der endgültige Kriegseintritt, aber eben die Zerstörung von einem Passagierschiff und die Tötung von sehr vielen Zivilisten hat natürlich auch die Öffentlichkeit in den USA massiv verändert bzw. massive Auswirkungen auf ihre Meinung zum Krieg in Europa gehabt und eben auch zur Wahrnehmung, dass das die USA vielleicht doch etwas angeht. So. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die USA dann wieder stärker isolationistisch und haben sich ja nicht dem Völkerbund angeschlossen. Das heißt, wir hatten die absurde Situation, dass ein US-Präsident, Woodrow Wilson, eine treibende Kraft hinter der Schaffung des ersten internationalen Bundes zur Schaffung und Beibehaltung von Frieden war, nämlich der Völkerbund, dass Woodrow Wilson hier in seinen 14 Punkten eben explizit davon gesprochen hat, dass man eine solche Organisation zur Aufrechterhaltung des internationalen Friedens schaffen muss, in der auch alle Staaten dabei sind und dann aber der US Congress dem nicht zugestimmt hat, dass man hier auch beitritt. Was natürlich eine Absurdität ist, aber kommt immer wieder vor. Man denke auch an die Verhandlungen zum internationalen Strafgerichtshof, wo die USA ja auch beteiligt waren und dann aber niemals beigetreten und später sogar in offene Opposition zu ihm gegangen sind. Und im Zweiten Weltkrieg hat sich die Debatte gewissermaßen wiederholt. Die USA sind ja auch erst 1941 eingetreten und auch erst nachdem die Japaner Pearl Harbor angegriffen haben. Davor hat man auch versucht, sich hier herauszuhalten, mehr oder weniger neutral zu bleiben, auf Seiten der Briten zu sein, aber eben nicht eigene Soldaten in den Krieg in Europa oder eben allgemein in den Weltkrieg zu schicken. Und hier ist ein Schlüsseljahr, das oft historisch übersehen wird, das Jahr 1940. Hier haben diese Debatten, ob die USA eintreten sollen in den Zweiten Weltkrieg oder nicht, gewissermaßen ihren Kulminationspunkt erreicht. Warum? Weil damals die Bilder um die Welt gegangen sind von Hitler, der Frankreich besiegt hat und wie ein absurder Tourist in einer Geisterstadt durch Paris fährt und sich Paris ansieht, also am Höhepunkt seiner Macht und seiner Expansionspolitik war. Und hier hat man in den USA Debatten geführt, sollte das allein schon ausreichen, um in den Zweiten Weltkrieg auf Seiten Frankreichs und des Vereinigten Königreichs, vor allem dieser beiden Staaten, einzutreten. Und hier gab es einerseits diejenigen, die gesagt haben, wir müssen die Welt so absichern, dass sie eben auch für uns Vorteile bringt, dass es globale Handelswege gibt, die sicher sind, dass wir genug Handelspartner haben, auch in Europa, die uns historisch und kulturell nahestehen, und wir müssen auch aus moralischen Gründen unseren Freunden zur Seite stehen und eben gegen Faschismus, gegen den Nationalsozialismus kämpfen. Aber es gab auch eine andere Seite in dieser Debatte, und das war jetzt keine Fringe-Meinung, das war jetzt nichts, das irgendwie radikal oder an den Grenzen gewesen wäre, sondern das waren ernsthafte Vertreterstimmen aus der Innenpolitik, die gesagt haben, Moment, vielleicht ist das nun mal so, dass die Welt unterschiedliche Einflusssphären hat und in unterschiedliche Einflusssphären unterteilt wird. Und dann teilen sich eben die Nazis mit den Sowjets Europa auf, Molotow-Ribbentrop-Pakt. Wir haben Zentral- und Lateinamerika, Japan ist im Pazifik die vorherrschende Macht. Also dieses Denken in globalen Einflusssphären. Und das war nicht irgendwie so ganz theoretisch gedacht, sondern das waren ganz intensive Debatten. Ich möchte an der Stelle zitieren bzw. verweisen auf das wirklich sehr gute Buch von Stephen Wertheim, Tomorrow the World, der eben sehr schön dargestellt hat, wie in den 1940er Jahren und eben vor allem im Jahr 1940 die Debatte darüber geführt wurde, was ist die Rolle der USA in der Welt im Allgemeinen? Ist es eine Rolle, in der man ein Akteur von vielen ist, oder ist man gewissermaßen dazu verpflichtet, aufgrund der militärischen und wirtschaftlichen und geografischen Sonderstellung allgemeiner für Ruhe zu sorgen und ein System zu errichten, das den USA hilft, aber eben allen anderen auch. Und das war hier die Schlüsseldebatte in den 1940er Jahren, die jetzt gewissermaßen wiederkommt, weil die US-Politik der letzten 3 Jahrzehnte jetzt auch ganz, ganz massiv hinterfragt wird in den USA selbst. Das hat schon ein wenig mit Obama begonnen und seiner fundamentalen Kritik am Irakkrieg, die er schon im Zuge seiner ersten Präsidentschaftskampagne einer seiner zentralen Eckpfeiler in Sachen Außenpolitik war und ist dann mit Trump nur logisch fortgesetzt worden und erreicht jetzt gewissermaßen ihren vorläufigen Höhepunkt. Und da möchte ich jetzt zitieren, mal zur Abwechslung nicht Trump selbst, sondern seinen Running Mate J.D. Vance, was der eben sagt über den sogenannten Bipartisan Consensus, also den parteienübergreifenden Konsens in Sachen Außenpolitik, den er ganz, ganz entschieden zurückweist. Ton ab.
You've heard in this chamber, you've heard even today, that the Ukraine policy was born of a spirit of bipartisan agreement. That we had this moment where Democrats and Republicans recognized that it was very, very important to help the help the Ukrainians push back against the Russian attack. And of course, we support and praise our Ukrainian friends. They've done a lot more than many people gave them credit for. But let's also be honest that for 30 years, Washington, D.C. has run on bipartisan foreign policy wisdom, and it has run this country to the ground with $1.7 trillion deficits, war after war after war that has killed thousands of Americans, millions of other people, and has not led to the strategic strength of this country. It was great bipartisan agreement after September the 11th that threw Saddam out of Iraq. And of course, a lot of people celebrated it until we right now realize that Iraq is a client state of Iran. We empowered one of the worst regimes in the world with our bipartisan wisdom. Maybe what we should have is some bipartisan wisdom that the foreign policy of consensus of this country for the last 3 decades has been a disaster. It's been a disaster for this country. It's been a disaster for our dead Marines, Army soldiers, Navy sailors, and Air Force airmen. It has been a disaster for this country's finances, and it has been a disaster for the entire world. Let's have a real debate. We haven't had one in 30 years.
Boy, oh boy, wir haben in der Tat jetzt so eine real debate, wie sie J.D. Vance eben fordert. Und das ist eben gerade für uns in Europa ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wir scheinen noch zu schlafen, beziehungsweise zu hoffen, dass wir einmal mehr mit einem blauen Auge davon kommen. Blaues Auge heißt, dass eben alles irgendwie so weitergeht wie bisher. Interessanterweise ist aber jeder offiziell dafür, dass Europa ein eigenständiger geopolitischer und eben vor allem auch militärischer Akteur werden muss, dass Europa sich endlich von den USA emanzipieren muss, beziehungsweise auf sich selbst aufpassen können muss. Ich kenne eigentlich so gut wie keinen Politiker, der offen sagt, nein, wir sollen weiterhin von den USA abhängig bleiben, beziehungsweise es ist doch eh gut, wenn die alles zahlen und wir naja, uns einfach zurücklehnen. Also niemand sagt das zumindest offen, aber in der Realität wird das nun mal schon sehr, sehr lange so gelebt. Es war für Europa, vor allem in den 90er Jahren, ein relativ angenehmes Arrangement. Die USA geben viel Geld für Militär aus, Europa wiederum sehr viel für den Sozialstaat. Gleichzeitig bezieht Europa und vor allem Deutschland billige Ressourcen aus Russland und gleichzeitig sagt man den USA, naja, die sind halt näher und es ist billig für uns und wir wollen euer Gas nicht. Eben das, was ganz am Anfang im Zitat von Trump drin gesteckt ist. Aber diese Zeiten scheinen mittlerweile vorbei und ich glaube auch nicht, dass sie wiederkommen. Wir sind in einer Umbruchphase, was eben auch erklärt, warum so viele Einzelne, aber auch Parteien und Institutionen sich gerade so radikalisieren, weil sich eben etwas ganz, ganz massiv verändert. Und die einen wollen es nicht wahrhaben und die anderen glauben eben, das lässt sich einfach lösen, indem man jetzt sagt, so, wir machen uns von den USA unabhängig, als könnte man innerhalb von einem Jahr einfach so einen schlagkräftigen europäischen Militärapparat aufbauen oder als würden alle an einem Strang ziehen wollen oder als könnte man einfach so sich neutral verhalten und es wird einem schon nichts passieren. Naja. Bevor ich jetzt aber mich da einmal mehr verliere, möchte ich auch die Gegenseite kurz zu Wort kommen lassen, nämlich einmal Biden himself, ein Zitat aus der Debatte mit Trump, die eben die einzige bleiben wird, wo er eigentlich fassungslos ist darüber, was Trump sagt, aber gleichzeitig es ja nicht geschafft hat, das gewissermaßen auch rüberzubringen, beziehungsweise Trump das entgegenzusetzen, was man ihm entgegensetzen muss, nämlich kraftvolle Rhetorik. Die hat er in dieser Form nicht mehr, aber genau deshalb möchte ich ihn jetzt trotzdem zu Wort kommen lassen, weil das gehörte Wort nun mal was anderes ist, als wenn man es auch sieht, beziehungsweise wenn man sich Biden ansieht und denkt, oh mein Gott, der Mann ist körperlich schon so fragil. Deswegen jetzt seine Stimme und nur seine Stimme dazu, was er eben gesagt hat als Reaktion auf die unterschiedlichen Aussagen von Trump zur NATO und zu Russland und zu Europa.
I've never heard so much foolishness. This is a guy who wants to get out of NATO. Are you going to stay in NATO? He's going to pull out of NATO. The idea that we have, our strength lies in our alliances as well. It may be a big ocean, but we've ever able to avoid a war in Europe, a major war in Europe. What happens if, in fact, you have Putin continue to go into NATO? We have an Article 5 agreement. Attack on one is attack on all. You want to start the nuclear war he keeps talking about, go ahead, let Putin go in and control Ukraine and then move on to Poland and other places. You see what happens then. He has no idea what the hell he's talking about. And by the way, I got 50 other nations around the world to support Ukraine, including Japan and South Korea, because they understand that this kind of dislocation has a serious threat to the whole world peace. No major war in Europe has ever been able to be contained just to Europe.
Ich habe diesen Ausschnitt gewählt, weil er gewissermaßen repräsentativ für die Gegenansicht ist, beziehungsweise das, was man als Mainstream bezeichnen kann, nämlich, dass die USA sagen, wir sind alleine sehr mächtig, aber wir sind noch mächtiger im Verbund mit unseren Alliierten. Deswegen eben NATO, beziehungsweise eben deswegen auch Kooperationen mit, wie er eigens genannt hat, Japan, Südkorea, auch Philippinen als Gegengewicht, wenn es um die Rivalität mit China geht, von der habe ich heute jetzt noch gar nicht gesprochen, beziehungsweise werde ich nicht sprechen, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Aber eben hier, das ist der noch Konsensus innerhalb der demokratischen Partei und war lange in unterschiedlichen Ausprägungen der Konsens auch zwischen Demokraten und Republikanern. NATO Artikel 5, nämlich die Beistandsklausel, die besagt, ein Angriff auf ein NATO-Mitglied ist ein Angriff auf alle NATO-Mitglieder. Und diese Beistandsklausel wurde übrigens in der Geschichte nur ein einziges Mal aktiviert und das von den USA selbst, nämlich nach den Anschlägen vom 11. September. Da haben alle NATO-Staaten gesagt, das ist, als hätte Al-Qaida nicht nur die USA, sondern alle von uns angegriffen und dementsprechend kooperieren wir auch, zeigen uns geschlossen, zeigen uns solidarisch mit den USA und dementsprechend war der Angriff dann auch in Afghanistan bzw. gegen die Taliban, die ja Al-Qaida eine Art Safe Haven gegeben haben, also die ihnen erlaubt haben, ihr Gebiet, das Gebiet von Afghanistan zu verwenden, um Anschläge zu planen. Deswegen war eben dieser Krieg nicht nur ein Krieg der USA alleine, sondern ein Krieg der NATO, der im Übrigen auf dem Selbstverteidigungsrecht beruht hat. Und jetzt noch zum Abschluss ein Zitat von Kamala Harris, das sehr kurz ist, das aber auf den Punkt bringt, dass auch mit ihr keine wesentliche Veränderung der Außenpolitik im Vergleich zu ihrem vielleicht Vorgänger Joe Biden stattfinden würde bzw. sich erwarten lässt. Das Einzige, und das spreche ich nur kurz an, weil sie selbst in dem Zitat auch nicht darüber spricht, aber es gibt einige Anzeichen dafür, wo sie vielleicht einen härteren Kurs fahren könnte, ist gegenüber Benjamin Netanyahu in Israel. Wie hart dieser Kurs sein könnte, sei dahingestellt. Man möge sich nur daran erinnern, dass Barack Obama, der genau gewusst hat, wie Netanyahu drauf ist, es trotzdem nicht geschafft hat, allzu konfrontativ mit ihm zu werden. Ob Kamala Harris das gelingen würde, in Sachen Gaza einen härteren Kurs zu fahren, zum Beispiel stärkere Bedingungen für Waffenlieferungen zu stellen oder eben auch stärker einfordern zu können, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, sei dahingestellt. Aber das wäre auch wiederum Stoff für eine andere Podcast-Folge. Einmal jetzt noch ein letztes Zitat, ganz kurz, Kamala Harris zu ihrer Außenpolitik.
We are as committed to Ukraine as we've always been, to authorize additional aid to defend itself against Russia's unprovoked aggression. That is not going to waver.
Does this war in the Middle East put Ukraine on a back burner?
Not for us. No, it does not put them on a back burner at all.
Wir sehen also, der Status quo und die Beibehaltung des Status quo steht einem potenziellen radikalen Wandel gegenüber. Je nachdem, wer diese Wahlen gewinnt, wird das unterschiedliche Auswirkungen auf Europa haben. Aber ganz unabhängig davon, wer gewinnt, sollte Europa endlich seine geopolitischen Hausaufgaben machen. Das sagt sich vom Schreibtisch zu Hause an einem heißen Tag in Wien natürlich sehr, sehr leicht. Aber das ist nun mal der Vorteil als politischer Kommentator. Man kann Dinge von außen leicht sagen, leicht fordern, aber das heißt nicht, dass man es nicht trotzdem tun sollte. Die Lage ist ernst und sie ist auch hoffnungslos, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich seit ein paar Tagen in Quarantäne bin und das sich nicht unbedingt positiv auf meine Gemütslage ausgewirkt hat. Dessen ungeachtet aber einmal mehr der Appell, Europa muss geopolitisch endlich erwachsen werden und das sagt sich, wie gesagt, leicht. Das passiert auch nicht von heute auf morgen, aber irgendwann anfangen muss man damit, weil sonst ist es zu spät. Ihr habt die Zitate gehört. Das ist, glaube ich, auch nicht nur so dahingesagt. Man muss das ernst nehmen und gerade in der Weltpolitik in Risiken denken und nicht einfach nur naiv hoffen, dass das schon irgendwie gehen wird, wie man das in Wien eben gern macht. Wird schon hinhauen. Vielleicht haut's nicht hin und dann ist es zu spät. So, jetzt bin ich am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke fürs Zuhören, ich danke für die Aufmerksamkeit, ich danke auch all jenen, die diesem Podcast immer wieder kleine Summen spenden. Es ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man merkt, dass die eigene Arbeit nicht nur, indem man zuhört und Feedback gibt, gewürdigt wird, sondern auch auf ganz simple materielle Art und Weise. Ich werde damit natürlich nicht reich, das ist auch nicht mein Ziel, aber es ist zumindest schön, wenn die Kosten, die mit diesem Podcast einhergehen, gewissermaßen gedeckt werden und darüber hinaus sich ab und zu vielleicht ein kleines Bier oder sonst etwas ausgeht. Ja, damit bin ich bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.